Seelenfutter Folge 190 von glühendem Gift und gebogenen Wegen. Gedichte von Louise Labé und August Stramm.
Je mehr der Gott uns zusetzt, desto mehr sind unsere Kräfte unser. Wir verdingen nach jedem Kampf uns besser als vorher.
Hallo und herzlich willkommen, was für eine Parode zu unserer 190. Seelenfutter-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Friedemann, mein Podcast-Kampagnon und Freund aus Husum, Pastor
sehr,
dort.
Sehr gerne.
Friedemann Magor, Pastor in Husum, in seinem Arbeitszimmer.
Und schön, dass du dabei bist, Susanne.
Ja, genau. Und ich grüße euch auch, ich, Susanne Gasowski. Autorin in Hamburg, ebenfalls in ihrem Arbeitszimmer, und wir beide sehen uns nicht, hören uns nur. Es ist ja manchmal auch echt eine Herausforderung, ne, dass wir uns nicht sehen können und uns gegenseitig mal Zeichen geben
müssen. Das stimmt. Ich bin ganz Ohr zusammen.
Ja, genau, ich auch. Wir müssen uns immer sehr, sehr gut zuhören. Und jetzt hätte ich fast gesagt das Wort, weil heute fange ich an, dir ganz genau zuzuhören, weil du hast uns ein sehr, sehr interessantes Gedicht mitgebracht, an dem ich ein bisschen zu knabbern hatte, aber ich finde es großartig. Erzähl.
Ja, das ist was zum Knabbern, auch was zum Genießen, was zum den ganzen Geist aufmachen, glaube ich. Louise Labé, wir haben schon mal von ihr erzählt, ist ein bisschen länger her. Mhm. Eine ganz bemerkenswerte Lyrikerin. Einige sagen, sie gehört zu den bedeutendsten Dichterinnen in französischer Sprache überhaupt. Eine äußerst ungewöhnliche Frau. Und das kann auch damit zu tun haben, finde ich, also was mich daran wirklich so fasziniert ist, sie dichtete im 16. Jahrhundert. Und das ist wirklich unerhört.
Mhm.
Unerhört. Ja. Dieser Mensch ist unerhört und spannend. Und dann sind wunderbare Texte von ihr überliefert. Das ist natürlich großartig, dass wir da 500 Jahre später, das musst du nicht mal reinziehen,
ja,
500 Jahre später, so Freude dran haben. Im nächsten Jahr wird ihr 500. Geburtstag sein.
Ach.
Ungefähr. Also ich habe gelesen, ungefähr 1524 geboren. Das ist ja in der frühen Neuzeit nicht so ganz einfach, das alles genau zu erfassen.
Ja.
So, in Lyon geboren und 1566, das wissen wir nun wiederum genau, einem Landgut bei Lyon verstorben. Ihr Testament ist erhalten und das ist eins der wenigen Originalautographe von ihr, die es noch gibt. Tochter eines aus einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie. Der Vater war ein Seilfabrikant und so hat sie als junge, reiche, bürgerliche Frau genossen, was nur möglich war, an vielseitiger Bildung, hat verschiedene Sprachen gelernt, Laute spielen gelernt, aber auch Reiten und Fechten. Das ist alles sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube, sozusagen in ihrem Stand und in ihrem Umfeld hat es das schon gegeben. Jung verheiratet worden ist sie mit einem deutlich älteren Mann, der Seilfabrikant war wie ihr Vater. Und so hieß sie daraufhin La Belle Cordière.
Ach.
Die schöne Seilerin. Ihr Mann ist dann bald verstorben. Sie war früh verwitwet und führte. Und das ist jetzt sozusagen, jetzt biegen wir ab ins Außergewöhnliche und auch ein bisschen Exzentrische. Führte einen berühmten Salon in Lyon. Da wurde debattiert, da wurde hofiert, da wurden Texte präsentiert. Männer und Frauen kamen, himmelten sie auch an in ihrer Ausstrahlung und in ihrem sehr attraktiven Wesen, und sie präsentierte auch eigene Texte. 1555, ich muss das immer noch mal mich konzentrieren,
ja.
Das ist wirklich nicht 1855 oder 1955 war, sondern 1555 erscheint ein erster eigener Sammelband mit Texten von ihr. Das sind ist ein Prosatext drin, der ist erst vor kurzem auf Deutsch erschienen, ein Disput zwischen Amur und der Torheit. Ganz süß, also süß, blöd, es zieht zurück. Also ganz irgendwie so ein spielerisches Stück, wo dann nachher auch Jupiter auftritt und vermittelt und so. Also das habe ich mir vorgenommen, da muss ich mal drin lesen. 3 Elegien, die auch sehr berühmt sind, und 24 Sonette. Das ist eigentlich das Hauptvermächtnis, literarische Vermächtnis von ihr. Und 1 dieser Sonette habe ich hier auch mitgebracht. Die sind formal sehr stark, aber das Ungewöhnliche ist dieser authentische Ton da drin und wie viel sie preisgibt von sich. 1560 ist sie aus Lyon auf ein Landgut gezogen, hat sich da sozusagen zurückgezogen mit jungen 36 Jahren und mit 42 ist sie dann dort verstorben. 1566 war zunächst verschwunden und vergessen. Ich habe gelesen, die einen sagen, es lag an den Religionskriegen, die Mitte des 16. Jahrhunderts ausgebrochen sind und auch ein bisschen dieses schönen Lebens und der schönen Künste an die Seite geschoben haben, aber es gibt auch sozusagen einen religiösen Bann, nämlich Jean Calvin in Genf war so weit ja nicht weg von Lyon, hat sie extrem schlecht gemacht und geblamed als ordinäre Hure. So. Sie genannt. Also, es hat er auf Latein geschrieben, es klingt ein bisschen edler, wenn er sagt, plebeia meretrix. Plebeia Meretrix, könnte auch jemand bei Asterix sein, oder? Im neuen Asterix-Band.
Ja, aber, Asterix naja. Trotzdem, ja.
Also er hat sie wirklich, ja, eigentlich gesellschaftlich zur Aussätzigen gemacht dadurch in dem calvinistischen Umfeld. Und 200 Jahre später wurde sie wiederentdeckt. In Deutschland bekannt vor allen Dingen durch Rilkes wunderbare Übersetzungen. Und auch dieses Sonett, das ich mitgebracht habe von Louis Labbé, ist von Rainer Maria Rilke übersetzt. Das geht so. Seitdem der Gott zuerst das ungeheure glühende Gift in meine Brust mir sandte, verging kein Tag, da ich davon nicht brannte und dastand innen voll von seinem Feuer. Ob er mit Drohungen nach mir gehascht, mir Mühsal auflud, mehr als nötig, oder mir zeigt, wie es endet, Tod oder Moder, mein Herz in Glut war niemals überrascht. Je mehr der Gott uns zusetzt, desto mehr sind unsere Kräfte unser. Wir verdingen nach jedem Kampf uns besser als vorher. Der uns und Götter übermag, ist denen Geprüften nicht ganz schlecht. Er will sie zwingen, sich an den Starken stärker aufzulehnen. Louis Labbé.
Der Wahnsinn. Unglaublich, unglaublicher Text, finde ich. Also, meine Güte, wieso heute den?
Von Ihnen? Ja, es ist irgendwie das ganz große Besteck, ne? Es sind die in diesem unglaublich schönen Gedicht, das Labbés und Rilkes Handschrift trägt. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so richtig auseinandernehmen, die Schönheit dieser Worte. Aber den Geist, den hat sie ja dort eingelegt in diesem Gedicht, mit den ganz großen Fragen nach dem Warum, nach dem Sinn von Leiden und diese kühne These da drin, ob das Leiden nicht doch zu etwas Nutze sein kann. Das ist ja ein sehr schmaler Grat, auf dem sie sich bewegt. Das kann sehr zynisch werden, wenn man anderen Leuten so auf die Schulter klopft und sagt, ja, geht dir dreckig, aber das wird schon zu was Nutze sein. Ja. Aber wenn es wie hier ein persönliches Wort ist, ein persönliches Bekenntnis, dann treten wir mit ihr wirklich in einen hellen Raum, in dem etwas möglich wird, was man erst nicht für möglich gehalten hat.
Hm.
Sehr hoffnungsvolles Wort, ne?
Sehr hoffnungsvolles. Es gibt natürlich, ich finde das sehr faszinierend in dieser Sonettform mit den beiden Strophen, wo sie ja erst einmal ansetzt. Seitdem der Gott zuerst das ungeheuer glühend Gift in meine Brust mir sandte. Das schon an der ersten Strophe habe ich so ein bisschen herumgedoktert und dachte, ja, er hat ihr die Idee, die Liebe, die Frömmigkeit, den Glauben eingesetzt, ja. Warum sie das als glühendes Gift oder auch Rilke das dann so übersetzt, ist enorm.
Du hast ja jetzt Verschiedenes angeboten, alles mit Fragezeichen versetzt. Was ist das eigentlich?
Ja, genau, ganz genau. Was ist das eigentlich? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es, auf jeden Fall ist es da und gibt dann offensichtlich Mut, ja, also es gibt Feuer und es gibt Kraft, also irgendeine Kraft hineingesetzt. Das ist schon, das finde ich schon sehr faszinierend. Und dann in der dritten Strophe, je mehr der Gott uns zusetzt, desto mehr sind unsere Kräfte unser. Wir verdingen nach jedem Kampf uns besser als vorher. Wow, das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, dieser Blick, also ich so ein bisschen lapidar gesagt, was uns nicht umhaut, macht uns stärker, ja. Aber es ist schon, ja.
Ja, also da in dem zweiten Teil, so nett, ja. Zwei Strophen, vier Zeilen, zwei Strophen, drei Zeilen,
ja.
Wertet sie sozusagen aus, also da kommt sie in die Bilanz.
Ja.
Ich will noch mal bei dem Einstich bleiben, bei diesem von dir eben schon mal so abgetasteten ersten Stück. Was das für ein ungeheuer glühendes Gift ist, wird nicht geklärt. Aus dem Kontext würde ich vermuten, dass es hier um die Liebe geht, weil die 24 Sonette von ihr ja immer und immer und immer wieder Liebessonette sind und sich darum drehen. Und wenn es das nicht ist, ist es also etwas, was von Gott kommt, ein Feuer,
genau.
Das von Gott kommt, das aber etwas Gefährliches hat und etwas Zerstörerisches, weil in der zweiten Strophe die Folgen dieses Feuers ausgemalt werden als Drohung, als Mühsal oder als Schreckensszenario der Zukunft, nämlich Tod oder Moder, das, was dann noch kommen soll. Also dieses, was von Gott kommt, was auf jeden Fall wahnsinnig intensiv ist, bildet sich oft in Krisen aus. Und diese Krisen, und das ist das, was du jetzt eben angesprochen hast, diese Krisen zersetzen sie nicht, sondern stärken sie.
Ja.
Also es ist eigentlich auch modern, könnte man sagen, etwas über Resilienzerfahrung. Also dass der Mensch, der immer nur in Watte gelegt wird, seine Widerstandskraft nicht entwickeln kann, sondern er braucht dies an Grenzen gehen und dies über Grenzen rausgeführt werden. Wir verdingen nach jedem Kampf uns besser als vorher. Also da entsteht wirklich eine Kraft aus dem Aushalten und Überwinden.
Auf jeden Fall. Genau, ganz genau. Und dann das verstärkt er dann. Genau.
Am Schluss, ja. Und dann wird es nochmal intensiver. Ja, nimm das dir nochmal vor.
Genau, ja, der uns und Götter übermag, ist den Geprüften nicht ganz schlecht. Er will sie zwingen, sich an den Starken stärker aufzulehnen. Er will, ja, sozusagen, es ist dann fast eine Verpflichtung oder, also, sozusagen, du kommst nicht umhin, ja, dich dann doch nochmal zu messen.
So ist es. So ist es. Und das, also in diese Kraft, in diesen Kraftzustand zu kommen, kommt von dem, der sowieso das letzte Wort und die letzte Kraft hat. Ich finde diese erste Zeile unglaublich, der uns und Götter übermag. Was für eine, also was für eine Zuschreibung, die eben auch klar macht, fang du jetzt nicht an zu kämpfen gegen Gott.
Ja.
Sondern lass dich ein auf die Kämpfe, die in die dich Gott stellt. Und er zwingt dich dazu, das ist ein Wahnsinnswort. Er will die Geprüften zwingen, sich an den Starken stärker aufzulehnen. Ja. Es ist sozusagen der Zug in den Widerspruch.
Genau.
Und das finde ich großartig. Also einmal als, sagen wir, Kraft- und Resilienzwort, aber auch als so eine Aufforderung, sich nicht hinzugeben und nicht schlapp zu werden. Und also trifft mich schon auch, muss ich sagen. In dieser Zeit hänge ich oft ein bisschen müde in der Landschaft und finde, wenn ich in den Nahen Osten gehe, gedanklich und so, es ist vieles so aussichtslos und so, mir fällt da nichts Hoffnungsvolles mehr ein. Mhm. Und es gibt so Ecken der Resignation. Und da ist dieses Wort wirklich wie, ja, da kommt ein ungeheuer glühendes Gift in meine Blutbahn.
Ja, ja, ganz schön.
Und sagt, komm, lass dich hier nicht hängen. Mhm. Gott zwingt dich dazu, gegenzuhalten, wenn es schwer wird.
Ja, ja, also es ist ja fast, genau, und vor allen Dingen dann, wenn es verzweifelt ist, ja, sich nicht in diese Verzweiflung fallen zu lassen, sondern sich wieder aufzustehen und sich weiter zu messen. Beeindruckendes Gedicht, sehr, sehr, sehr.
Sag uns dein Bibelwort.
Ja, ich bin bei Jesaja, dem Propheten, fündig geworden, 40, Vers 29. Irgendwie liegt das, finde ich, fast nahe bei diesem Gedicht. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden, also stärkt die Schwachen sozusagen. Und das ist ja der Wille und auch die Kraft daraus, immer wieder von Neuem in diesen Kampf zu gehen und sich gegen die Starken aufzulehnen, die kommt von ihm. Ja.
Ja, und toll finde ich, wenn ich das sagen darf, an diesem Vers, dieses, und er gibt Stärke genug.
Ja.
Also, das gibt so ein Bonhoeffer Wort, da sagte, ich glaube, dass Gott in jeder Notlage die Widerstandskraft geben will, die wir brauchen, aber nicht vorher, sondern immer genau dann, wenn wir sie brauchen, damit wir uns auf ihn verlassen, nicht auf uns selbst. Und hier, das ist Stärke genug.
Ja.
Das wird dann reichen. Du kommst da durch.
Ja, das ist
toll.
Ja. Ja, dazu noch einmal den wunderschönen Text von Lavey.
Seitdem der Gott zuerst das ungeheuer glühende Gift in meine Brust mir sandte, verging kein Tag, da ich davon nicht brannte und dastand innen voll von seinem Feuer. Ob er mit Drohungen nach mir gehascht, mir Mühsal auflud, mehr als nötig, oder mir zeigte, wie es endet, Tod oder Moder, mein Herz in Glut war niemals überrascht. Je mehr der Gott uns zusetzt, desto mehr sind unsere Kräfte unser. Wir verdingen nach jedem Kampf uns besser als vorher. Der uns und Götter übermag, ist denen Geprüften nicht ganz schlecht. Er will sie zwingen, sich an den Starken stärker aufzulehnen. Louise Labbé.
Wunderschön. Vielen Dank.
Und jetzt kommst du. Du hast auch nicht geblättert.
Jetzt habe ich
gemerkt. Hat ein bisschen gedauert.
Hat ein bisschen gedauert, ja, in der Tat. Ja, ich bin dann Gott sei Dank fündig geworden. Wir werden ja gleich hören, was ich da ausgegraben habe bei August Stramm. Ihn haben wir ja schon einige Male bei uns, ich glaube, du hattest gesagt, zweimal schon im Seelenfutter gehabt. 1874 in Münster geboren, also so ungefähr 300 Jahre nach Louise Labbé, es ist nicht zu glauben.
350, wenn ich das mal sagen.
Ja, 350, wenn man jetzt mal genau sein will. So ist es. Irre, oder? Und er ist, ich würde ihn mal so als Spätzünder bezeichnen, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch, du kannst dich ja vielleicht noch erinnern, er hat erstmal Karriere gemacht bei der Kaiserlichen Post.
Ja, richtig.
Genau, ganz genau. Richtig. Ist ganz spät, ist er tatsächlich erst zur Lyrik gekommen, nämlich mit 40 erst. Er hat erstmal eine ganz stramme Beamtenkarriere gemacht. 1909 hat er promoviert über das Welteinheitsporto und ist dann als Postinspektor nach Berlin-Karlshorst gezogen und hat da angefangen zu dichten. Und was er dann dort aufgelegt hat, das ist irrsinnig aufregend. Also der Kontrast kann kaum größer sein als dieser doch am Anfang sehr beamtenmäßiger Lebensweg, den er da als ältester Sohn vollzogen hat, dann zu einem der größten Vertreter des deutschen Expressionismus, der die Grammatik dynamisiert hat, der die ganzen, die Sätze auseinandergenommen hat, Wortkreationen erschaffen hat, Einwortsätze erfunden. Also er ist wirklich, wenn man seine Gedichte liest, find's einfach nur klasse. Dabei hat er am Anfang wirklich auch gezögert, hat sich gar nicht so getraut, hatte Selbstzweifel ist dann auch ein paar Mal erst abgelehnt worden und erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat er dann sein erstes Drama an die Zeitschrift Der Sturm verkaufen können. Dort ist dann auch gedruckt worden. Allerdings war der Ruhm dann nur kurz, weil er im Jahr 1915 bei Gefechten an der Ostfront gefallen ist. Also viele seiner Sachen sind dann erst posthum gedruckt worden, aber auch unter anderem von Paul Hindemith vertont dann. Und hat ein zwar überschaubares, aber für viele nachfolgende Autorengenerationen wirklich bedeutendes Werk geschaffen. Arno Schmidt, Ernst Jandl haben sich an ihm, Kurt Schwitters haben sich an ihm orientiert und waren fasziniert von dieser Lyrik. Und jetzt vielleicht lese ich mal das Gedicht, das ich mitgebracht habe, Allmacht. Und dann wisst ihr vielleicht auch alle, warum. Allmacht. Forschen, fragen. Du trägst Antwort. Fliehen, fürchten, du stehst Mut. Stank und Unrat, du breitst Reine. Falsch und Tücke, du lachst recht. Wahn, Verzweiflung, du schmiegst selig. Tod und Elend, du wärmst reich. Hoch und Abgrund, du bogst Wege. Hölle, Teufel, du siegst, Gott. August Stramm.
Vielen Dank für dieses Gedicht. Eine ganz berührende Setzung zu dem Sonett von Labbé. Eine andere Welt, in die wir eintreten. Aber absolut faszinierend.
Ja, ich finde auch. Und es ist, für mich bringt er das auf den Punkt, was sie so, was für mich in dem Sonett von Labbé mitschwingt. Dieses ungeheuer glühende Gift, das er ihr in ihre Brust setzt. Er die Kraft schenkt, nach jedem Kampf wieder von vorne anzufangen. Und ich finde, Stramm findet für diese Allmacht, so überschreibt er sein Gedicht, das ist ja auch der Titel des Gedichtes, so faszinierende Gegenüberstellung und so eine schöne Abfolge. Das finde ich, ich mag das sehr, sehr gern dazu, weil es für mich so ein bisschen nochmal auf den Punkt bringt, das verstärkt, was Louise Labbé so Kraft schenkt.
In so einer, also die in einer ganz anderen Sprache, ja, sind ja extrem kurze,
ja,
Gedankenanrisse und immer in so in zweier Schritten.
Genau.
Also wie Frage, Antwort, das ist das erste Motiv, Forschen, Fragen, du trägst Antwort, aber das ist immer eine Lebenswirklichkeit und ein göttliches Dazustehen, wie Frage und Antwort,
genau,
fliehen, fürchten, ich meine, das vor oder im Ersten Weltkrieg,
ja,
gedichtet. Du stehst Mut. Ein Satz, der ja im Deutschunterricht rausfliegen würde. oder ja, du breitst Reine. Also
ja,
das ist in keiner Weise vollständig und rund gelungene Grammatik, sondern es ist ein kraftvolles Wortereignis.
Genau.
Das antwortet auf Fliehen und Fürchten.
So bei ist
Gott,
es
steht der Mut, du stehst Mut.
Genau, ganz genau. Und wenn du Stank und Unrat um dich hast, du breitst Reine. Es ist so viel Vertrauen in diesem Gedicht und es hat so viel gesehen. Also es gibt ja so viel Unwägbarkeiten, Falsch und Tücke, du lachst recht. Es gibt immer,
ja,
eine
das
Antwort.
Ist ja,
ja,
ja, und zwar die Antwort ist sozusagen nicht...
Nicht spricht,
Endreim, nicht endreim gefasst,
ja, genau,
zu erwarten,
ja,
sondern auf Falsch und Tücke gibt's ein Lachen.
Ja.
Ein Lachen, das aber Recht schafft.
Ja.
Und bei Wahn und Verzweiflung, also bei diesem tiefsten Zerfließen und Zerreißen, innerlichen Zerreißen, du schmiegst
wunderschön
selig.
Ja, wunderschön.
Also
ja,
das ist so heilsam und so,
ja,
das macht wirklich wieder gut.
Ganz
so,
genau.
Was dann passiert.
Ganz genau. Tod und Elend, du wärmst reich. Das ist so, schmiegst, wärmst, lass, also auch die Verben, die ihr nimmt,
ja,
trägst, du stehst, du breitst, also bereitest, du lachst, du schmiegst, wärmst, es ist, sie bogst und dann ganz zum Schluss, du siegst. Das ist so, das ist ganz starke Verben, also ganz starke Worte, da gibt es kein Wort zu viel, nichts, wie auch, sind ja wirklich immer nur ja Aphorismen fast, aber jedes ganz kraftvoll, ganz viel Kraft in dieser, in diesen Zeilen von Stramm.
Und wenn man sozusagen immer A liest, also wenn A die Frage oder die Existenzialerfahrung ist und B, wie sich Gott dazu,
ja,
stellt, dann hast du wirklich, gehst du einmal durch den Schlamm.
Ja.
Ne? Also,
ja,
Forschen, Fragen geht noch, Fliehen, Fürchten, Stank, Unrat, Falschstücke, Wahn, Verzweiflung, Tod, Elend, Hoch und Abgrund, Hölle, Teufel.
Schlimmer geht's nimmer, ja. Ja.
So, und auf jede dieser Anwürfe stellt er so ein klares, klärendes, heilendes, heiteres, wie auch immer, ganz helles Bild dagegen, wie Gott sich da in den Schlamm stellt und es gut macht.
Ja.
Allmacht steht es. Also, ich finde, ich finde es ein großes Geschenk, dieser Text.
Ja, 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 finde ich auch. Bin auch sehr glücklich, dass ich auf ihn gestoßen bin, weil ich es ganz schwer fand, diese Vollkommenheit des Labbé-Gedichts in irgendeiner Art und Weise. Ich wollte es nicht konterkarieren oder irgendwas dagegen setzen, weil warum? Es ist so heilsam und so gut. Und dann war ich so froh über Stramm, der in nochmal mit so anderen Worten und so einer ganz anderen Forschheit und einfach aus einem völlig anderen Jahrhundert natürlich sich dazu nochmal so äußert und diesem Gefühl von, du machst das schon, du mit deiner Hilfe kann ich es schaffen, von Labé nochmal so etwas dazu setzt. Das hat mich auch sehr gefreut.
Muss ich sagen. Ich finde es übrigens im Hören unglaublich melodisch. Ja. Also im Lesen fand ich es nicht. Es ist ein steiler Text, also wortwörtlich, wenn wir es sehen, weil jede Zeile drei Worte hat und oder zwei oder drei Worte hat. Also das ist spitz so ganz schmal notiert, aber wenn du es liest, ist es eigentlich, hat es doch was von einem Gesang, weil jeweils vier dieser Paare auch zusammengehören und du hast sie so schön in einen Bogen gesetzt. Ich finde, das ist auch ästhetisch unglaublich ansprechend, weil auch wenn so viel aufgerissen wird, ist doch unter der Überschrift Allmacht eine große Vollkommenheit gibt oder ein sehr geschlossenes.
Ja,
ein
sehr
klar. Ich habe dazu das Bibelwort gestellt, das man nennen kann, Matthäi am letzten, der letzte Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Das kennt ihr alle, wenn ihr uns hier zuhört, bestimmt. Christus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist sozusagen der große Schlussakkord und die große Abrundung. Der Auferstandene tritt nochmal vor die Jünger und gibt ihnen Aufträge mit auf den Weg und dann diesen großen Zuspruch. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hoch und Abgrund, du bogst Wege, Hölle, Teufel, du siegst Gott.
Wunderbar.
Sehr schön. Liest uns nochmal die gerne. Ganze Allmachtslyrik vor von
sehr August Ström. Sehr gern. Allmacht. Forschen, fragen, du trägst Antwort. Fliehen, fürchten, du stehst Mut. Stank und Unrat, du breitst Reine. Falsch und Tücke, du lachst Recht. Wahn, Verzweiflung, du schmiegst selig. Tod und Elend, du wärmst reich. Hoch und Abgrund, du bogst Wege. Hölle, Teufel, du siegst Gott. August Strand.
Da möchte ich Amen rufen. Ich kann das jetzt. dazu mag ich gerne sagen. So soll es sein. Danke dir sehr dafür, für dieses Gedicht und danke euch, dass ihr uns zuhört beim 190. Mal. Wer heute das erste Mal dabei ist, hat noch 189 Folgen nachzuhören. Die sind alle bei uns aufzufinden, aber müsst ihr auch nicht machen. Ihr könnt euch einfach auf die nächste Nummer freuen in einer Woche 191. Wenn ihr mögt, schreibt uns, wie es euch ging mit diesen Texten, seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns wahnsinnig über eure Zuschriften. Und und dann suchen wir neue Texte raus.
Auf jeden Fall. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.